Siehe, ich mache alles neu. Ich weiß nicht, wie du in das Jahr gestartet bist, ob du völlige Freude hast gehabt für das, was jetzt kommt in diesem neuen Jahr, ob du dir richtig viel vorgenommen hast. Aber vielleicht hast du die Vorsätze schon wieder gebrochen und bist auch schon wieder enttäuscht. Und vielleicht hast du auch richtig Freude an der Gemeinschaft, die es war, über die Festtage. Vielleicht aber auch das Gegenteil, du bist in einem Loch, vielleicht weil die Gemeinschaft auch nicht mehr ist oder gar nicht war. Vielleicht bist du hoffnungsvoll für die Zukunft, aber vielleicht auch das Gegenteil, wenn du siehst in dieser Welt, was passiert ist, was kommt, was noch kommen könnte. Ich weiss nicht, wo du gerade stehst, aber Gott hat heute eine Botschaft für uns in seinem Wort und ich möchte ich hoffe, dass das für heute für uns alle darf ein Hoffnungsträger werden darf. Für die Woche, die kommt, aber auch genauso für das Jahr 2026, wo wir sehen, der Jahresvers ein bisschen tiefer reintauchen können. Und ihr dürft alle gerne mit mir aufschlagen, wenn ihr die Schrift dabei habt. In Offenbarung 21, ganz am Schluss vor Bibel, Offenbarung 21, wir lesen schön grosser Teil vor dem Schluss. Und ihr dürft euch zulassen und auf euch wirken. Und euch wieder verinnerlichen, was ist da eigentlich für uns Menschen, die wird kommen. Wir fangen mit Offenbarung 21,1. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorherige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Er wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang, ich bin das Ziel, das A und O. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieger ringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Furchtbar aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugnen und mir den Rücken gekehrt haben, die ein Leben führen, das ich verabscheue, den Mördern und denen, die sexuell unmoralisch leben, allen, die Zauberei treiben und Götzen anbeten, den Lügnern und Betrügern. Sie alle werden in den See aus brennendem Schwefel geworfen. Das ist der ewige Tod. Dann kam einer der sieben Engel, die in ihren Schalen die letzten sieben Katastrophen gebracht hatten, zu mir und sagte, komm, ich will dir die Braut zeigen, die sich das Lamm zur Frau nehmen wird. Gottes Geist ergriff mich und führte mich auf einen großen, hohen Berg. Dort zeigte er mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel herabkam. Die Stadt erstrahlte im Glanz der Herrlichkeit Gottes. Sie leuchtete wie ein Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Eine hohe und starke Mauer umgab die Stadt. Sie hatte 12 Tore, die von 12 Engeln bewacht wurden. An den Toren standen die Namen der 12 Stämme Israels. Auf jeder Seite im Norden, Süden, Osten und Westen gab es 3 Tore. Die Mauer ruhte auf 12 Grundsteinen und denen standen die Namen der 12 Apostel des Lammes. Der Engel, der mit mir redete, hielt in seiner Hand einen goldenen Messstab, um die Stadt, ihre Tore und ihre Mauern auszumessen. Die Stadt hatte die Form eines Vierecks und war ebenso lang wie breit. Mit seinem Messstab hatte der Engel gemessen, dass die Stadt 12.000 Wegstrecken, das sind etwa 2.200 Kilometer, lang, breit und hoch ist. Dann maß er auch die Mauer der Stadt und verwendete dabei ein Maß, das auch wir Menschen gebrauchen. Sie war 144 Ellen hoch, das sind 70 Meter, und bestand ganz und gar aus Jaspis. Die Stadt war aus reinem Gold gebaut, klar und durchsichtig wie Glas. Die Grundsteine der Mauer schmückten die verschiedensten Edelsteine. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Karneol, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst. Die 12 Tore standen aus 12 Perlen, jedes Tor aus einer einzigen Perle und die Hauptstraße war aus reinem Gold, klar und durchsichtig wie Glas. Nirgendwo in der Stadt sah ich einen Tempel. Ihr Tempel ist der Herr selbst, der allmächtige Gott und mit ihm das Lamm. Die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond, denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht ist das Lamm. In diesem Licht werden die Völker der Erde leben und die Herrscher der Welt werden kommen und ihre Reichtümer in die Stadt bringen. Weil es keine Nacht gibt, werden die Tore niemals geschlossen. Sie stehen immer offen. Die Völker werden alle ihre Schätze und Kostbarkeiten in eine Stadt bringen. Doch wer sich durch Götzendienst verunreinigt hat, wer lügt und betrügt, der darf diese Stadt niemals betreten. Nur wer im Lebensbuch des Lammes steht, wird eingelassen. Nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes und sein Wasser ist so klar wie Kristall. Und bei den Ufern des Flusses, der neben der Hauptstraße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen 12-mal im Jahr Früchte, jeden Monat aufs Neue. Die Blätter dieser Bäume dienen den Völkern zur Heilung. In der Stadt wird nichts und niemand mehr unter Gottes Fluch stehen. Denn der Thron Gottes und des Lammes steht in ihr. Und all ihre Bewohner werden Gott anbeten und ihm dienen. Sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und seinen Namen werden sie aus ihrer Stirn tragen. Dort wird es keine Nacht geben und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein und sie werden immer und ewig mit ihm herrschen. Wie viel denkst du über die Ewigkeit nachher? Die wunderbare Ewigkeit, die Gläubigen, Kinder Gottes verheißen ist. Prägt dich die Ewigkeit. In dem, was du machst, in dem täglichen, wenn du aufstehst, wenn du ins Bett gehst. Was prägt dich? Ich weiß nicht, ob ihr die Pilgerreise kennt, von John Bunyan, ein Buch. Und in diesem Buch geht es darum, dass der Christian, der die Hauptperson von diesem Buch, merkt, dass er in einer Stadt ist vom Verderben und weil er erkennt, dass er aus dieser Heimat nicht, oder weil er erkennt, dass er dort nicht bleiben kann, geht er aus dieser Stadt und sucht seine Heimat und er ist mit einem festen Ziel unterwegs. Die himmlische Stadt, wo Gott wohnt. Und so haben wir Gläubige eine himmlische Stadt vor uns, eine himmlige Wohnung, wo wir kommen. Und ich habe heute 5 Wahrheiten mitgebracht, die wir uns verinnerlichen können, was Gott möchte tun, was uns durch das Jahr tragen kann. 5 Wahrheiten aus diesem Text möchtest du wirklich auch wieder Heimweh bekommen, nach dem, was vor uns steht. Und so habe ich als erste Wahrheit, wir werden uns an einen neuen Himmel und einer neuen Erde erfreuen. Der Vers 1 und 2, wenn wir zu dem gehen, zeigt es uns. Es bringt uns in diesem Kapitel ans Ende der ganzen Bibel, ans Ende der ganzen Weltgeschichte. Das, was wir gerade gelesen haben, ist folgend, nachdem Jesus wieder gekommen ist, seine Gläubigen geholt hat, er das Gericht über jeden Menschen gebracht hat. Es ist der grosse Schluss, wo Gott jetzt alles zum Ende führt und er endlich, was in 1. Mose 3 in die Welt ist gekommen, die Sünde auch wieder beseitigt und etwas völlig Neues schafft. Und der Johannes braucht hier so viel alttestamentliche Sprache und es hat so viele Parallelen, so viel Bezug auf die erste Seite vom Buch, von der Bibel, auf das erste Buch Mose. Und ich habe da eine kleine Auflistung, oder ein paar Sachen rausgenommen, wo er wieder aufgreift, die Offenbarung, aber genauso vorkommt im Garten Eden, am Anfang der Welt. Ja, Gott schafft Himmel und Erde im ersten Buch Mose. Im Anfang war Himmel und Erde. Und hier schafft Gott etwas Neues, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Gott schafft am Anfang Sonne. Und jetzt braucht es nicht mal mehr Sonne in der Offenbarung, weil der Herr selber die Sonne ist. Es braucht darum auch keine Nacht mehr. Im Garten Eden haben wir Flüsse, vier Flüsse, die kommen aus dem Garten Eden. Und in der Offenbarung sehen wir vom Thron Gottes kommen die lebendige Quelle vom Leben. Wir haben eine erste Ehe im Garten Eden, Adam und Eva. Und in der Offenbarung sehen wir eine neue Ehe, die vollkommene Gott, Jesus Christus, der seine Brut zur Frau nimmt. Wir sehen Schmerzen, die in die Welt kommen. Und wir sehen auch Schmerzen, jetzt am Schluss in der Bibel wieder gehen. Der Fluch, der ausgesprochen wird und wieder geht. Der Baum vom Leben, der jetzt zu einer ganzen Allee wird in der Offenbarung. Bäume vom Leben, wieder Zugang zum Leben. Ein wunderbares Zeugnis, das uns die Bibel hier zeigt, wo der Johannes uns abrundet, schlussendlich Gott abrundet. Eine Menschheit, die durch die ganze Geschichte von der Bibel verloren ist und ein Retter kommt und der Retter auch schon für uns heute Anteil haben lassen, der Neue, an dem, was er macht und auch verheißt, er wird noch alles neu schaffen. Eine wiederhergestellte Schöpfung. Und wenn wir hier sehen, Gott schafft einen neuen Himmel, eine neue Erde. Beim Himmel bezieht sich die Bibel immer wieder auf verschiedene Himmel. Es gibt drei, so gebraucht, oder das Wort wird gebraucht für drei verschiedene Himmel. Einerseits für die Atmosphäre, einerseits für die Planeten, die geschaffen sind. Das ist wieder der zweite Himmel. Und der dritte Himmel ist dort, wo Gott wohnt. Und in der Offenbarung geht es um das, um Gott, der alles neu macht, wo seine Gläubigen die Heiligen leben werden in Gemeinschaft mit Gott. Es wird beschrieben, wie Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Eine wunderbare Herrlichkeit. Und jetzt lesen wir im Vers 2 auch von dem neuen Jerusalem, das Gott tut. Es kommt die heilige Stadt ab, es ist makellos, es ist rein. Und auch das bringt das Bild auf aus dem Alten Testament, wo Gott immer wieder zeigt, wie Jerusalem Sünde in sich hat. Und von den Propheten angeklagt wird für das, was sie gegen Gott tun. Und jetzt ist die Stadt plötzlich makellos. Sie ist ohne etwas, was die Stadt hat. Und auch die Brut. Gott immer wieder einen Ehebruch braucht als Bild, wie der Mensch wegrennt, wie das Volk von Gott wegrennt. Und jetzt ist auch das gewaschen. Und es ist gewaschen nicht, weil sie selber gut sind, die Leute. Nicht, weil wir gut sind, sondern sie sind gewaschen, weil der Sohn Jesus Christus, weil der Bräutigam sich selber gegeben hat. Auch da ein neues Bild, das Gott braucht. Und die Stadt als Ort, gleichzeitig aber auch das Volk, endlich als Gläubige, als Gemeinschaft mit Gott leben. Endlich, was der Mensch auch in sein Herz gelegt bekommen hat. Und wir lesen im 1. Petrus 2, 11, meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Und auch in Hebräer 13, 14 sehen wir, denn auf dieser Welt, auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Und auch der Hebräerbrief im Kapitel vorher zeigt all die Glaubenshelden, die gewartet haben auf den Endmoment, in Gemeinschaft mit Gott auf die Heimat beim Herr. Und wenn ich die Verse jetzt so reflektiere, eine neue Heimat, die sich sehnt daran, dass die Welt ist unsere Fremde, dann merke ich, wie viel sind doch Sachen in diesem Leben gleich so wichtig oder die mich irgendwie wieder abhalten wollen, die mich nicht nach dieser Hoffnung, nach dieser Ewigkeit ausrichten. Und so mehr merken, wenn ich Leid im Leben habe oder wenn wir Sachen erleben, die schlecht sind, wie wir gleichzeitig auch wieder ausgerichtet werden, dass eben uns das nicht alles geben kann, sondern dass wir ausgerichtet werden auf den Herr. Gott schafft Neues. Und das auch in Zukunft. Er schafft eine irdische, eine physische Erde. Viele heutzutage, vor allem im säkularen, im nichtchristlichen, denken, hey, als Vorstellung von unserem Himmel, ja, dass wir irgendwo auf Wochen werden sein, Harfen spielen, Gottlob singen, was doch eh schon langweilig ist, eine ganze Ewigkeit. Und wir sehen, es ist eine völlig verdrehte Sicht. Wo immer auch das herkommt, etwas, was uns die Bibel so nicht zeigt. Wir werden Gemeinschaft haben, einen neuen Himmel und Erde, wie wir so da sehen. Und so haben wir aber nicht nur einen neuen Himmel und Erde, so haben wir eine zweite Wahrheit. Und zwar, wir werden jetzt in inniger, also in persönlicher Gemeinschaft mit Gott leben. Gott schafft nicht nur eine neue Erde und verheißt uns jetzt, dass das kommen wird, sondern er verheißt uns eigentlich, was auch die ganze Bibel darauf herarbeitet, wieder Gemeinschaft mit Gott. Der Mensch hat rebelliert gegen Gott, wir sind alle getrennt von Gott und Gott arbeitet her, er bringt seinen eigenen Sohn, der die Gemeinschaft wieder bringt, Zugang bringt zu Gott, dass wir mit ihm unterwegs sein können. Und hier auch beschrieben wird im Vers 3, dass jetzt Gott wohnt unter seinen Leuten. Er baut sein Zelt, wie das alttestamentliche Zelt. Und Gott wohnt nicht mehr getrennt, er wohnt mitten unter uns, sichtbar. Er ist überall gegenwärtig und darum braucht es auch kein Tempo mehr anschliessend. Endlich ist nicht mehr getrennt zwischen Gott und mir, sondern es ist Gemeinschaft mit dem wunderbaren Gott. Wir sehen ihn, wir sehen Jesus Christus und ihm, der Vater, durch den Heiligen Geist. Endlich die vollkommene Dreieinigkeit. Und es wird himmlisch. Jesus, der all das schlussendlich auch erfüllt, was die Schrift schreibt, er, der alles ausmacht, wenn wir den Text sehen, dann sehen wir, Jesus selber, er macht den Platz erst zu dem Ort, wo er wirklich ist. Er ist der Ehemann, er ist die Stimme vom Thron, der spricht. Er ist der Geist, mit dem Geist, er ist mit dem Vater, er ist das A und O, der Anfang, das Ende. Er ist der Wurzel, er ist der Spross, er ist das lebendige Wasser, das Lamm, das Licht, die Lampe. Gott ist, Jesus ist alles Helle und Schöne, was wir in diesem Text erkennen. Und das führt uns dazu, mit inniger Gemeinschaft. Gott verheißt uns die Innigkeit. Und so haben wir eine dritte Wahrheit, die wir in diesem Text dürfen sehen, im Vers 4 und weiter. Wir leben die Auswirkungen der Sünde nicht mehr. Also wir erleben nicht mehr, was die Sünde in dieser Welt alles tut. Etwas, was für uns noch gar nicht erfahrbar ist. Gott verspricht jetzt hier Trost, Hoffnung. Ich meine, alles, was wir haben in unserem Leben, irgendwo merken wir, dass wir zerbrochen sind, dass wir auch die Sünde, alles Schlechte, uns selber zerbricht, uns zerschlägt, Schmerz, der immer wieder verursacht wird und uns echt erdrücken lässt. Wir haben gar nicht vor den Festtagen das noch so erlebt, indem wir an der Beerdigung waren, kurz vor Weihnachten, ein Grosselternteil, der gestorben ist. Und in all dem von Feststimmung auch Trauer, die Sünde, die zuschlägt, die noch Kraft hat. Und wir gleichzeitig die Verheißung haben, er hat die Sünde besiegt. Jetzt noch nicht vollkommen sichtbar für uns, aber und bei dieser Person, die so eine wunderbare Hoffnung ist rausgekommen, als gläubige Person, wir dürfen wissen, ja, sie ist nicht mehr mitten unter uns, aber sie ist in der Gegenwart Gottes jetzt. Sie darf jetzt schon in dieser Ruhe sein, die Gott schenkt. Und Gott verheißt uns als dritte Wahrheit, dass die Sünde nicht mehr wird sein. Alle Schmerz, den wir haben, alles, was uns irgendwie beschäftigt, was wir haben, wird weggenommen. Und wir können die Freiheit, die wir zwar am Anfang hatten und gegen Gott rebelliert haben, wird nicht mehr möglich sein. Die Sünde wird so weit weg sein, dass wir nicht mehr sündigen können. Wir können die Freiheit und wollen die Freiheit nicht mehr missbrauchen, weil wir innige Gemeinschaft haben jetzt mit Gott. Endlich. Im 17. Jahrhundert hat es christliche Theologen oder einfach Familien in England, die sehr beschäftigt waren mit einerseits die Bibel anzuwenden auf all ihre Aspekte vom Leben. Was heisst die Bibel in meiner Familie, in meinem täglichen Tun, in meinem Arbeiten? Und gleichzeitig haben sie ein Lied gehabt, Die Kindersterbe war damals mega hoch. Sie hatten um die 10 Kinder selber und bis zum 10. Lebensjahr sind schon nur mehr als 50% gestorben. Es mega leid. Und was haben sie gemacht? Also mit dem Thema, das sie am meisten geschrieben haben und wir heute überbracht haben, oder mit dem, was sie am meisten beschäftigt haben, ist Ewigkeit. Sie haben sich mit Himmel, ja, auch mit der Hölle beschäftigt, aber mit dem, was vor ihnen liegt. Sie haben mit dem ihrem Leid auch erst einen Sinn bekommen. Sie haben gesehen, auf was sie zusteuern. Dass das, was sie drinnen stehen, nicht alles ist, was sie eigentlich haben. Und so haben sie eigentlich den einzigen Halt im Leben gehabt. Und der Halt war außerhalb von ihrem Leben. Außerhalb von diesem irdischen Leben. Er war in der Hand Gottes, in dieser neuen Ewigkeit, die kommt. Und so sehen wir in diesem Vers 4, wie Gott verheißt, es wird keine Tränen mehr geben. Er wird alle Tränen abwischen, wie ein Vater, der oder eine Mami, die zu seinem Kind kommt und Tränen abwischt, endlich. Oder Gott uns voll nahe um uns kümmert. Der Tod ist endlich weg. Kein Leid mehr, kein Grennen, kein Klagen mehr, keine Schmerzen mehr. Die schrecklichen Folgen von dem, was wir erleben, ist weg. Und es ist nicht nur in der Offenbarung verheißen, sondern auch schon im Jesaja sehen wir das wunderbare Bild, was zeigt, in Jesaja 25, ab Vers 8, er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles trifft ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. In jenen Tagen wird man bekennen, er allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Und er hat uns gerettet. Ja, so ist der Herr. Unsere Hoffnung war nicht vergebens. Nun wollen wir Danklieder singen und auf uns und uns über seine Rettung freuen. Was für eine Verheißung. Gott wird sich uns Menschen zuwenden. Er wird für uns sorgen. Eines Tages werden wir verstehen. Und es wird auch nicht mehr Tränen müssen geben. Wir werden wissen, warum das in unserem Leben auch war. Uns daran erinnern, aber aus der Sicht von Gott gesehen, in Vollkommenheit, in Perfekte, wie Gott es gemacht hat. Und wir werden staunen. Und das ist das, was wir heute eigentlich noch gar nicht kennen. Alles, was wir noch tun, was wir irgendwie machen, hat eine Vergänglichkeit. Ob du trinkst, ob du isst, ob du schlafst, wir müssen es immer wieder tun. Ob du deine Kleider wäschst, selber uns waschen. Alles, was wir wachsen lassen, was neben dem auch noch nicht mal perfekt wächst. Und ich habe letztens gemerkt, allein Staubsaugen zum Beispiel ist ein Punkt, wo wir merken, die Welt ist am zerfallen. Sie ist eine Vergänglichkeit übergeben. Ich selber, alles rundum. Alles, was wir irgendwie anlängen, geht kaputt durch uns oder es wird eigentlich zerfallen. Wie die Scherben, die wir hatten. Und da haben wir den Pastor Adrian Rogers, der jetzt wunderbar dazu sagt, der Tod ist aber für Christen, für Gläubige. Es ist nicht ein Punkt und er ist fertig, also Satzpunkt, sondern es ist ein Komma. Es geht erst an dem weiter. Es geht weiter und weiter. Es ist nicht zu Ende. Und das sehen wir euch wunderbarerweise, indem in den ersten zwei Kapiteln der Bibel Teufel, die Rebellion, der Satan nicht erwähnt wird und in den letzten zwei Kapiteln der Schrift auch wieder nicht mehr erwähnt wird. Er ist ewig endlich gefangen. Er erfährt, was er verdient hat. Und die Sünde ist besittigt. Abschließend, von Anfang bis zum Schluss. Und als vierte Wahrheit dürfen wir jetzt haben, dass wir endlich in diesen Verheißungen dürfen ruhen, die Gott uns jetzt hier zuspricht. Noch nicht sichtbar oder noch nicht direkt Realität sein, aber Gott uns genauso zuspricht, dass sie eines Tages werden kommen, so wie er uns als Gläubige den Heiligen Geist hat gegeben. Und das ist für Vers 5, wo er sagt, siehe, ich mache alles neu. Er kündigt an. Ja, mehr als die Verheißung, dass Leid und Schmerz und Tränen weg sind, sondern er gibt jetzt eigentlich einen Vorgeschmack. Oder das ist ein Vorgeschmack auf das, was wirklich kommt, und zwar alles neu. Es ist nicht mehr als eine völlige Neuschöpfung, eine völlige Erlösung von der Schöpfung, die er seufzt nach Römer, nach Paulus. Und Gott endlich löst und jetzt neu hineinbringt. Yeah, Gott selber greift ein. Nicht ein Mensch, nicht ein Engel, der uns das bringen kann, sondern Gott selber. Und wie das wird passieren, beschreibt uns der 2. Petrus, Kapitel 3, ab Vers 12, wo wir sehen, so erwartet ihr diesen Tag, an dem Gott kommt und tut alles dazu, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt. Dann werden die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente in Glut zerschmelzen. Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Gerechtigkeit, wo so viel in dieser Welt danach schreien, wir aber auch auf keinen Fall werden erreichen, unsere sündige Natur. Und wir sehen jetzt, dass Gott etwas Neues schafft. Er schafft eigentlich alles, das intergalaktische Himmel, also der ganze Kosmos, alles, was wir sehen, was wir uns vorstellen können, wird gereinigt vor Sünde, vor Vergänglichkeit. Und es hat zur Folge, dass es eine neue Erde und einen neuen Himmel gibt. Es ist also nicht zurück zum Paradies, genau gleich wie dort weitergeht, sondern es ist alles neu, keine Kopie. Und gleichzeitig auch ist die Schöpfung eine Art Modell, aber es wird neu, eine neue Schöpfung werden, die wir dürfen haben. Und mit einer neuen Qualität, sie ist gut, sie ist perfekt. Eine absolute Perfektion, die Gott bringt. Gott verspricht, dass auch dort er alles durchdringen wird. Es entspricht völlig Gottes Wesen. Und so dürfen wir auch schon jetzt die Verheißungen sehen, die dann auch in Erfüllung gehen, die die Bibel uns zeigt. Dass zum Beispiel das Chaos und die Unordnung, die wir hier überall sehen, dass es endlich einen Ort gibt, endlich die Herrlichkeit, die das nicht mehr wird sein, wo endlich Schutz und Frieden ist. In der Schweiz einigermaßen vielleicht nicht so verständlich, aber für Völker oder für Menschen, die verfolgt werden, endlich Schutz und Frieden. Zufriedenheit. Uns fehlt nicht mehr. Wir brauchen nicht immer noch etwas mehr, etwas Besseres. Es ist Frieden, keine Unruhe mehr. Ruhe in Gottes Hand. Nicht mehr rastlos, nicht mehr getrieben von irgendwelchen Sachen, die wir erledigen müssen. Alles ist völlig in Fruchtbarkeit gehend, ein völliger Segen auf Gottes neue Schöpfung. Und wir dürfen schaffen in Freude. Es ist nicht mehr ein Krampf, es ist nicht mehr ah, ich muss wieder aufstehen und gehen, sondern es ist unsere Berufung, unser Dienst, den wir tun dürfen, in der Ewigkeit. Und diese Verheißung geht uns nicht nur möglicherweise, sondern sie sind ganz sicher und endgültig. Und Gott selber sagt im Vers 5, schreibe auf, was ich dir sage, denn alles ist zuverlässig und wahr. Zuverlässig, also glaubwürdig. Es ist, wir dürfen es glauben als Gläubige oder als Menschen. Wir dürfen es darauf vertrauen, dass Gott es wirklich meint. Es ist wahr. Gott täuscht uns damit also auch nicht. Und so ist nicht, dass Gott es noch uns wirklich zusprechen, dass wir es mehr glauben, aber es ist auch für uns ein schwach Glauben. Wenn wir auch wieder hier in unserem Jetzt sind, in dem, wo wir gerade leiden, wenn wir sehen und es lesen, können wir auf Gott schauen und vertrauen. Er sagt es, er verspricht es. Es wird kommen. Egal, was vor uns steht, egal, was um uns steht, es wird kommen. Und sobald es passiert ist, lesen wir in Vers 6, es ist geschehen. Alles ist in Erfüllung gegangen. Vollständig. Gott hat es geschaffen, was es gemacht hat. Vom Anfang, vom Ende, er hat es selber jetzt vollendet. Es ist endlich fertig. Und wir haben letzte und fünfte Wahrheit. Und wir dürfen uns neu verinnerlichen, dass wir als angenommene Kinder werden leben. Kinder Gottes, die nicht mehr Angst haben vor dem Zweiten, vor dem ewigen Tod, vor dieser ewigen Trennung vor Gott. Der Vers 7 und Vers 8 in diesem Abschnitt endet mit einerseits einem Segenswort, aber auch mit einem Warnwort. Sagen an solche, die auf Jesus vertrauen, die Überwinder sind, die solche sind, die Vertrauen in Situationen auf Jesus Christus und durchhalten. Aber auch durch Jesus durchhalten, durch die Kraft, die er gibt. Und genauso aber auch haben wir in Vers 8 eine Warnung. Warnung an Menschen, die nicht Jesus das Leben anvertrauen. Die zusteuern auf die ewige Trennung vor Gott. Im Neuen. Nachdem Gott und Jesus wieder gekommen ist. Und Jesus verheißt als Gläubige nicht nur eine Rechtfertigung oder dass wir jetzt einfach wieder versöhnt sind mit Gott, sondern er schafft jetzt völlig Neues. Er fügt ein wunderbares Erbe noch hinzu. Also, auch wenn wir es vielleicht oftmals so sehen oder einfach, wir sind nicht nur Diener oder wir sind nicht Diener Gottes, sondern wir sind genauso auch Kinder. Kinder, die er adoptiert hat, die er die Beziehung noch mal viel mehr darstellt, wie Gott zu uns steht, als Diener, als die, die für ihn da Gott dienen. Und so dürfen wir als die Kinder Miterben sein, Miterben von dem, was Jesus zusteht und wo wir alles uns genauso zusteht, wo uns Jesus alles, was er da hat, angerechnet wird, dürfen wir jetzt endlich genau das auch verheißen bekommen. Uns wird alles angerechnet, was Jesus da hat. Und auch wenn es emotional toll wäre oder ja, toll wäre, sehen wir eigentlich nicht den biblischen Halt, dass jetzt alle Menschen das Erbe erreichen werden. Johannes schreibt hier eine Auflistung von Menschen, die nicht Platz haben in dieser neuen Schöpfung. Es sind Menschen, die gegen Gott rebellieren. Menschen, die ihrem Leben Gott nicht anerkennen als Gott. Nicht anerkennen als der Erlöser, als der Herr, als der Schöpfer, wo Gott selber ist. Wo nichts mit Gott zu tun haben. Wo gar nicht in der Ewigkeit mit Gott teilhaben. Sie wollen das, was Gott gibt, aber nicht der Schöpfer selber. Und so zeigt uns auch der Text, dass wir, wenn wir Jesus Werk nicht angenommen haben, dass wir auch nicht mit ihm werden teilhaben. Uns wird vielmehr ein unumkehrbares Gericht, uns Gottes Gerechtigkeit treffen, wo niemand für uns einsteht. Jesus nicht für uns einsteht, und so trifft uns die Strafe, die wir verdienen. Und darum, wenn du heute noch nicht Jesus dein Leben anvertraut hast, wenn du nicht das Kind Gottes bist, wenn du nicht mit ihm versöhnt bist, lass dich versöhnen mit Gott. Was für eine wunderbare Botschaft dürfen wir hier auf den letzten zwei Seiten. Und Gott so viel verheißt. Vergebung von allem, was wir da haben. Und es ist ein wunderbares Geschenk. Und Jesus selber sagt, wenn wir das Leben in dieser Welt aufgeben, dann erst dann werden wir es erst richtig gewinnen. Es wird eine wunderbare Herrlichkeit vor uns sein. Und darum, hey, versöhn dich mit Gott. Siehe, ich mache alles neu. Gott macht also nicht jetzt einfach dein Leben neu. Er verheißt dir nicht jetzt ein siegreiches, tolles Jahr, materielles, neues, das du dir jetzt wirst bekommen. Der Vers hat einen Kontext und er ist nicht weniger als eine neue Erde, ein neuer Himmel, wo Gott uns verheißt. Wir Gläubigen dürfen teilhaben an dem, was Gott uns schenkt. Wunderbare Herrlichkeit. Endlich mit Gott. Und so dürfen wir wissen, oder wie man oft sagt, ja, alles Gute hat ein Ende. Aber das stimmt nicht. Wenn wir die Bibel sehen, für Gläubige darf das Ende, oder kommt das gar nicht. Alles Gute für Gläubige wird erst kommen. Wahrhaftig sichtbar. Und So darfst du jetzt mit deiner Jahreslosung, wo wir immer wieder da erinnert werden, wenn wir da reinkommen, wenn wir es nicht mehr lesen, erinnert werden an die Hoffnungsträger, die wir haben, prägt sie mit dieser Zukunftssicht. Tag für Tag, egal was du, was auf dich zukommt, was heute Nachmittag vielleicht schon wird kommen, wir dürfen getrost vorausschauen. Denn wir haben eine wunderbare Herrlichkeit vor uns. Ein riesen Geschenk. Und ich weiss nicht, ob Leute von euch die Chroniken von Narnia gelesen haben. Die Bücherserie von C.S. Lewis. Und Narnia ist eine Welt, die selber zerfällt, die untergeht, die zerfällt. Und es hat dort der Aslan, der gleichzeitig als Retter, als Löwe dargestellt wird. Und er ist ein Bild für Jesus Christus, der Erlösung bringt in die Welt. Und die Hauptfiguren, die Kind sind, sie vertrauen ihr Leben, sie vertrauen auf Aslan, auf den Löwe, der sein Leben gibt, der sich selber hergibt, dass die Welt nicht zerfällt. Und die Kinder treten ein ins Reich von Aslan und sie sehen, das, was sie erlebt haben in Narnia, in dieser alten Welt, das ist nichts im Vergleich. Es erfährt erst richtig an. Es beginnt richtig. Und so habe ich das letzte Zitat aus dem Buch, das zeigt, wie es erst anfängt, auch unser Leben erst wird richtig anfangen. Und es schreibt, die Dinge, die danach zu geschehen begannen, für die Kinder, waren so groß und so herrlich, dass ich sie nicht beschreiben kann. Und für uns ist dies das Ende aller Geschichten. Und wir können mit Recht sagen, dass sie alle glücklich bis ans Ende ihrer Tage lebten. Für sie aber war es erst der Anfang der wirklichen Geschichte. Ihr ganzes Leben in dieser Welt und all ihr Abenteuer in Narnia waren nur das Titelblatt und das Vorwort gewesen. Nun aber begannen sie endlich mit Kapitel 1 der großen Geschichte, die niemand auf Erden gelesen hat, die ewig weitergeht und in der jedes Kapitel besser ist als das vorhergehende. Die Ewigkeit verheißt Gott. Und es ist eine wunderbare Hoffnung und man kann darauf antworten, wie oder Johannes, in dem Jesus sagt, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dürfen wir auf dich schauen. Dürfen wir die wunderbare Herrlichkeit vor uns haben. Herr, was können wir als nicht dir danken dafür, was vor uns steht? So eine wunderbare Herrlichkeit. Und lass uns tiefer ergriffen werden in diesem Alltag. Dem, was wir haben, Herr, dass wir unsere Häupter, unseren Kopf erhöhen dürfen und auf dich schauen, Herr, denn du wirst kommen. Und wunderbare Herrlichkeit steht vor uns. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen.